Mittelamerika zwischen Emanzipation, Autoritarismus und Verfall von Staatlichkeit ist der Titel einer Veranstaltungsreihe zu Mittelamerika, zu der heute im Café Buchoase 9.2. in Kassel eingeladen worden ist. Bei uns am Mikro der Referent Dieter Müller, Leiter des Mittelamerika-Büros von Medico International in Managua, Nicaragua. Herr Müller, es hört sich ziemlich dramatisch an, was hier in der Überschrift steht. Wie ist die Lage in Zentralamerika?
Ja, leider ist sie in der Tat ziemlich dramatisch. Die emanzipatorischen Hoffnungen, die man noch in den 80er Jahren, vor allen Dingen natürlich in Nicaragua, gehabt hat und in Folge auch im Rahmen der Befreiungsprozesse in El Salvador und Guatemala, von diesen Hoffnungen ist leider nicht mehr allzu viel übrig. Vor allen Dingen die neoliberale Wirtschaftspolitik hat die Länder wieder zurückgeworfen auf Verhältnisse, wie sie auch zum Teil vor den Bürgerkriegssituationen waren. Und die aktuelle Wirtschafts- und Finanzkrise wird ein weiteres dazu beitragen, dass sich die Situation für die Mehrheit der Menschen in den Ländern verschlechtern wird.
Können Sie uns vielleicht einen kurzen Impuls geben, warum wir uns hier in Zentraleuropa, sage ich mal, für diese Problematiken interessieren sollten?
Naja, einmal sicherlich aus dem ganz einfachen Grundgedanken der weltweiten Solidarität. Ich denke, das ist immer noch gültig. Und zum anderen darf man nicht vergessen, dass es eine sehr starke Solidaritätsbewegung in den 80er bis in die 90er Jahre hinein gegeben hat zu Nicaragua, zu El Salvador und Guatemala, sodass immer noch viele Menschen verbunden sind mit den Entwicklungen dieser Länder. Und zum Teil sind es ja auch Länder, die touristisch aufgesucht werden, wie im Fall von Mexiko und Guatemala. Und da ist natürlich auch ein Anliegen, sozusagen dem Diskurs von Tempeln, von schönen Stränden, von Maya-Kultur auch etwas Inhaltliches dagegen zu halten, damit die Menschen doch klar sind, in welche Länder sie reisen.
Stichwort, Sie haben es vorhin angesprochen, man hat Zentralamerika und auch die sich emanzipierenden Länder dort wieder in diese neoliberale Weltwirtschaftsordnung zurückgeholt. Das ist ja, sage ich mal, eine sehr, sehr gängige Geschichte, die gerade bei der Linken immer wieder gerne genommen wird. Und der Neoliberalismus ist an so vielem schuld. Können Sie vielleicht aus Ihrer Perspektive von vor Ort mal schildern, wie das eigentlich aussieht? Also wie wirkt sich neoliberale Politik, Wirtschaftspolitik denn konkret dort in solchen Ländern aus?
Ja, es ist relativ einfach, wenn wir einzelne Projekte oder Projektregionen, Projektorte nehmen, wo wir arbeiten, wie zum Beispiel in Nicaragua mit den Opfern des Hurricane Mitch, Leute, die alles verloren hatten, Familienangehörige, Land, alle, und dann ein Land besetzt haben und von dort aus versucht haben, glücklicherweise erfolgreich sozusagen ein neues Leben anzufangen. Aber sie sind mittendrin in dieser Auseinandersetzung der weltwirtschaftlichen Fluktuation. Zum Beispiel Erdnuss ist auf einmal ein begehrtes Produkt und alle Flächen, die früher von den Großgrundbesitzern mit Baumwolle bepflanzt wurden, aufgegeben worden, weil die Weltmarktpreise sozusagen in den Keller gestürzt sind, werden jetzt wiederum von Großbauern drangsaliert, die versuchen, ihnen das Land abzuluxen, um auf großen Flächen Erdnuss anzubauen. Und vor allen Dingen der nicaraguanische Erdnuss, die nicaraguanische Erdnuss ist wohl sehr begehrt, wird zum Beispiel auch in Produkten wie dann den Snicker verwendet. Und es gibt auf einmal einen wahnsinnigen Run von Großbauern, die praktisch unternehmerisch ausgerichtet arbeiten, die jetzt wiederum versuchen, sozusagen den kleinen Produzenten ihr Land wegzunehmen. Das sind ganz konkrete Auswirkungen, die wir an vielen Orten sehen. Das Ganze ist nochmal verstärkt worden durch das Interesse an den sogenannten Biokraftstoffen, die fälschlich so genannt werden, weil mit biologisch haben sie nichts zu tun. Es geht darum, pflanzliche Treibstoffe wie die afrikanische Palme und andere Produkte, die wiederum einen Boom auslösen, der genau wieder darum geht, sozusagen den kleinen Produzenten ihr Land abzuluxen. Und das ist zyklisch immer wieder passiert. Und insofern sind diese Produzenten, diese Menschen immer wieder den Zyklen des Weltmarktes ausgesetzt und leider nicht zu ihrem Nutzen.
Wie sieht das ganz konkret aus, wenn das nicht zu ihrem Nutzen passiert?
Ja, einerseits haben sie oft keinen Zugang zu ausreichend Kapital, um ihre Flächen zu nutzen. Gleichzeitig kommen Spekulanten, bieten ihnen, sagen wir mal, $1,000, das sind vielleicht 700 Euro ungefähr für ihr Land. Für viele ist es ein sehr attraktives Angebot. Sie verkaufen ihr Land und sitzen wieder sozusagen ohne alles da, sind wieder auf Migration angewiesen, sind darauf angewiesen, als Tagelöhner in den Kaffeeplantagen oder anderen Großbetrieben zu arbeiten. Das heißt, sie haben wiederum keine Grundlage, um für sich und ihre Kinder was Dauerhaftes aufzubauen. Und die Problematik der Migration wird sich sicherlich in den nächsten Jahren aufgrund der aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise auch wieder zu Ungunsten derjenigen verschlechtern, die auf diese Einnahmequellen angewiesen sind.
Migration heißt dann, man geht Richtung Norden.
Man geht Richtung Norden überwiegend, aber in Nicaragua spielt auch die Migration, die Arbeitsmigration nach Costa Rica, also in den Süden, eine große Rolle. Dort gibt es riesige Melonenplantagen, andere, und in der Bauwirtschaft wird viel Arbeitskraft gesucht, sodass zurzeit ungefähr, man rechnet ungefähr mit 500.000 Nicaraguanern, die in Costa Rica arbeiten, plus all diejenigen, die sozusagen in die Vereinigten Staaten migrieren und zunehmend mit Deportation zu rechnen haben, deren Möglichkeiten in den USA Arbeit zu finden nicht mehr so einfach sind aufgrund der Wirtschaftskrise, wie sie noch vor wenigen Jahren waren.
Wie überleben denn ganz konkret die Leute dort vor Ort? Wie stellen die das an, ihr täglich das schiere Überleben zu sichern? So hört es sich so an, als wäre es so oder müsste es so sein.
Für viele ist es in der Tat so, und man muss schon auch bewundernd sagen, dass viele wahre Überlebenskünstler sind in der Art und Weise, sozusagen über Familienverbunde, über die Suche nach Tagelöhnertätigkeiten hier und dort, sondern das Überleben ihrer Familie zu sichern. Also da ist sagen viel Einfallsreichtum da, man bewegt sich extrem viel, also es ist immer wieder auch eine Überraschung für mich, wie mobil die Leute sind, aber eben nicht wie hier in Europa sozusagen Mobilität auf Karrieregründen oder aus Urlaubsgründen, sondern es ist eine Überlebensmobilität, man muss sozusagen immer da präsent sein, wo gerade Arbeit ist. Das führt dazu, dass die Leute zum Teil innerhalb des Landes 200, 300 Kilometer in die eine oder andere Richtung reisen, auf der Suche nach einer Arbeit, weil Familienangehörige sie ihnen Bescheid gegeben haben, hier gibt es Arbeit. Das ist ein Alltag, also so eine Art Nomadentum innerhalb des Landes. Das ist vor allen Dingen im ländlichen Raum. Im städtischen Raum ist es eben das Gleiche, auf einem etwas beengteren Raum, die alltägliche Suche nach Einkünften, ob man nun den Müll durchstöbert, um noch ein paar verwertbare Reste zu finden, um Plastikflaschen rauszuziehen, bevor die Müllabfuhr kommt und diese auf die Müllhalde bringt, wo dann wiederum andere Heerscharen von vor allen Dingen Kindern bereitstehen, um auch ein drittes Mal sozusagen den Müll zu durchforsten, um zu sehen, was brauchbar ist. All das sind Formen des Überlebenskampfes, die Alltag sind in den Ländern.
Wenn Sie jetzt direkt von dort berichten, dort leben und dann wieder nach Europa kommen, also leben wir hier im Hartz-IV-Schlaraffenland?
Naja, es ist auch immer alles relativ. Natürlich um hier halbwegs menschenwürdig zu leben, braucht man natürlich einfach mehr Geld, als es in den mittelamerikanischen Ländern der Fall ist. Zum Beispiel in Nicaragua rechnet man, dass der sogenannte Grundwarenkorb wird zurzeit mit etwa 8.000 Cordobas bewertet. Das sind um die $400, das ist im Monat, das ist auf städtische Bereiche bezogen, wo dann sozusagen die Einkommen von mehreren Familienmitgliedern dazu beitragen. Es ist nicht einfach, dieses Ziel zu erreichen, aber durch die größeren Familienverbände, dadurch, dass Jugendliche und Kinder oft mitarbeiten, gelingt es doch vielen, das zu erreichen. Aber von einem menschenwürdigen Leben kann man dabei keineswegs sprechen.
Sie haben vorhin die Sandinistische Revolution angesprochen, 1979, als es losging, vielleicht große Stichworte, Agrarreform, Alphabetisierung, kostenfreier Zugang zur Gesundheitsversorgung. Mhm. Erleben das die Menschen als Rückschritt, das, was jetzt an diese Stelle getreten ist?
Ja, natürlich. Also der Rückschritt hat 1990 angefangen, als die Sandinisten die Wahlen verloren haben. Das ist unübersehbar. Man muss natürlich auch sehen, dass das Gros der jungen Bevölkerung, und das sind immerhin 50% der Bevölkerung, hat keine direkte Erinnerung mehr an diese Zeit. Also diejenigen, die heute 16 sind, sind dann gerade geboren. Und es ist viel, es ist nicht wirklich gelungen, sozusagen die wichtigen Aspekte für die Gesellschaft auch rauszufiltern und sie von der ganzen Polemik auch loszulösen, die entbrannt ist, natürlich zwischen den Rechten, die dann sozusagen wieder alle Machtpositionen übernommen haben und den gleichen Diskurs weitergeführt haben, den sie vorhin mit Unterstützung der USA aus dem Exil geführt haben, dass die Sandinisten die Leute nur ins Unglück stürzen, dass sie die Vorboten der bärtigen Russen sind, die alles platt machen werden, die gottlos sind etc. Das heißt, es ist nicht gelungen, und das ist sicherlich auch zum Teil den Sandinisten selber anzukreiden, sie nicht gelungen, sozusagen wirklich die Errungenschaften auch als solche zu hinüberzuretten im Bewusstsein der Menschen. Natürlich gibt es extrem viele Erwachsene, die innerhalb der 80er Jahre einen enormen Stand an Bildung erreicht haben, über Alphabetisierung, über freies Studium, über freie Berufsausbildung, die das in Erinnerung haben und die natürlich sehr daran interessiert sind, solche Verhältnisse wiederzuerlangen. Leider ist die aktuelle sandinistische Regierung, die nun seit 2 Jahren ja wieder an der Macht sind, mit Daniel Ortega, dem gleichen Präsidenten wie in der 80er Jahre, in der Rhetorik zwar eine direkte Anknüpfung an diese Zeit, man redet von der zweiten Phase der Revolution, in der Praxis ist davon nicht allzu viel zu sehen, wenngleich als eine der wichtigen ersten Entscheidungen, die getroffen wurde, die öffentliche Gesundheit wieder als kostenlos deklariert wurde, ebenso die Grundschulausbildung und die Bildung in der Sekundarstufe. Natürlich reicht das Ganze nicht, wenn das Umfeld nicht stimmt. Das heißt, ich kann sagen, die Gesundheit ist gratis, aber wenn ich natürlich Schwierigkeiten habe, mich gesund zu ernähren, dann werde ich öfter krank und dann habe ich Fahrtkosten zum Krankenhaus, weil meine Angehörigen sind dort. Ich muss die versorgen. Oft gibt es die ausreichenden Medikamente nicht. Das heißt, ich muss dann doch einen Teil der Medikamente in der Apotheke kaufen. Also Gesundheit im Sinne einer Gesundheit für alle ist immer nur erreichbar, wenn sich gesamtgesellschaftlich die Bedingungen verändern, nicht nur durch eine Einzelmaßnahme.
Wie sieht das aus? Erlebt man so eine Art auch soziale oder politische Fragmentierung gerade jetzt in Nicaragua, nachdem Daniel Ortega wieder die Macht übernommen hat? Es gibt ja noch eine Erneuerungsbewegung hinsichtlich der Sandinisten und das scheint ja irgendwo, oder die Frauen laufen Sturm gegen die Verbrüderung mit der Kirche beispielsweise, die da gelaufen ist. Dann gibt es ja sag ich mal, eine ganze Reihe von Konfliktpotenzialen. Was kann es da für Möglichkeiten geben?
Die Fragmentierung, die hat sich ja schon in den 90er Jahren entwickelt. Das heißt, MRS, die Erneuerungsbewegung, die sandinistische Erneuerungsbewegung, ist schon Mitte der 90er Jahre entstanden. Der qualitative Unterschied ist, dass jetzt sozusagen die ehemaligen Weggefährten wieder an der Macht sind und man erwartet hätte, dass sie auf eine kritische zivilgesellschaftliche Organisation anders reagieren, wie sie es in der Tat tun. Sie reagieren äußerst aggressiv. Gerade die Frauenbewegung ist einer der erklärten Hauptfeinde der aktuellen Regierung. Die Mehrheit der Frauen in der Frauenbewegung sind ehemalige Sandinistinnen. Es hat ein wichtiger Scheidepunkt war in noch vor der Machtübernahme der oder neuem Wahlsieg der Sandinisten war ihre Entscheidung zugunsten von Wählersympathien sich mit der katholischen Kirchenhierarchie zu verbünden und den therapeutischen Abort zu verbieten, ein Gesetz, was es in Nicaragua seit 100 Jahren gab, also keineswegs etwas, was die Sandinisten in den 80er Jahren eingeführt haben. Und es hat einen unheimlichen Aufschrei gegeben. Die Rate der Müttersterblichkeit ist in Nicaragua extrem hoch, aufgrund der schwierigen gesundheitlichen Verhältnisse im ländlichen Raum vor allen Dingen, wo es immer wieder passiert, dass Frauen mit Komplikationen auf der Fahrt in die Stadt sterben. Aber das Hauptproblem war, dass also die Abtreibung im Sinne, wenn das Leben der Mutter und des Kindes gefährdet ist, bei Vergewaltigung, all das ist jetzt ein Gesetzesbruch, der schwer geahndet wird. Das sind Punkte, die die Frauenbewegung Daniel Ortega und vor allen Dingen seiner Frau, die erklärtermaßen die Hälfte der Macht in der Hand hat in der neuen Regierung, überhaupt nicht gepasst hat. Und ich denke, es ist auch wirklich eine extrem falsche Entscheidung gewesen für ein Land wie Nicaragua und wie viele andere, wo der Machismus immer noch ein entscheidender Faktor gesellschaftlich ist und es immer noch zu Inzest kommt, wo immer noch junge Mädchen vergewaltigt werden, wie der eklatante Fall einer 9-jährigen Rosita, die von ihrem Stiefvater vergewaltigt wurde und dann schwanger war. Und an diesem Fall hat sich dann auch viele dieser Auseinandersetzungen entzündet, wo gesagt wurde, ihr Leben ist in Gefahr. Und es muss eine Möglichkeit geben, in solchen Fällen einen klinischen Eingriff zu ermöglichen. Das ist ein Punkt, der also wirklich sehr viel Unmut gesät hat. Viele sind aber auch alte Konflikte, die noch aus der Zeit stammen, wo man sozusagen gemeinsam an der Regierung war und die sich leider auf etwas unsägliche Weise zum Teil artikulieren, also wo manchmal die Sachlichkeit auf beiden Seiten fehlt und es eher einem kindlichen Schienbeintreten gleichkommt, als wirklich einer politisch-inhaltlichen Auseinandersetzung zwischen Erneuerern und die Sandinisten an der Regierung.
Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen größer gucken, also Zentralamerika beziehungsweise auch Lateinamerika, also wir erleben ja, dass sich Daniel Ortega ganz gerne in die Reihe mit Evo Morales, Hugo Chavez und so weiter stellt, ja, also so diese neuen roten, rosaroten Regierungen in Lateinamerika. Jetzt könnte man ja denken, es gibt irgendwie einen Hoffnungsschimmer am Horizont. Wie erlebt man das in Lateinamerika beziehungsweise dann halt auch in Zentralamerika?
Ja, das ist der Wunsch und auch der Versuch, sich sozusagen neben Chavez und anderen Politikern der Öffentlichkeit zu präsentieren. Es gibt aber ganz grundlegende Unterschiede, vor allen Dingen jetzt zu den jüngeren Ereignissen in Ecuador und Bolivien, wo wirklich eine breite Allianz von sozialen Bewegungen, politischen Bewegungen zu einer grundlegenden Veränderung geführt hat und letztendlich den Grundstein dafür gelegt hat, dass eben Evo Morales und Correa die Wahlen gewinnen konnten. In Nicaragua war das nicht der Fall. Die Sandinisten sind mit nur 38% der Stimmen gewählt worden. Dem Ganzen ist zuvor gekommen der sehr unappetitliche Pakt mit dem ehemaligen Präsidenten der rechtsliberalen Arnold Alemán. Mit dem in diesem Pakt ist es dann gelungen, die Prozentzahl runterzusetzen, mit der man in der ersten Runde Wahlsieger sein kann, auf 35% der Stimmen. All das sind Faktoren, die deutlich machen, dass es nicht eine wirkliche, die nicht die Ausgangsbasis ist, eine breite Unterstützung und ein breites Gefühl mit den Sandinisten und mit Daniel Ortega gehen wir wieder sozusagen in die richtige Richtung, sondern eben etwas von oben gesteuertes, wo doch viele Leute sehr skeptisch sind und wo auch die ganze Art und Weise, wie pseudorevolutionäre Inhalte umgesetzt werden, doch eher was anderes darstellt. Also von Partizipation, von Diskussion, von Auseinandersetzung ist wenig zu hören und wenig zu sehen.
Wenn man jetzt nochmal rüberguckt Richtung El Salvador, da haben wir ja eine von daher historisch andere Situation, dass die Guerilla es nicht geschafft hat, dort an die Regierung zu kommen. Gab dann 80er und 90er Jahre entsprechende Verhandlungen. Momentan hat man, glaube ich, gerade das Bürgermeisteramt in San Salvador verloren. Wie ist denn die Situation in solchen Ländern einzuschätzen? Also wo es mal eine vergleichsweise starke Guerilla-Bewegung oder Gegenbewegung gab, wo teilweise befreite Gebiete vorhanden gewesen sind, indem man ein anderes Modell gelebt hat und wie konnte da eine Integration in die Zivilgesellschaft funktionieren oder hat sie funktioniert?
Ich denke, in weiten Zügen hat es in El Salvador funktioniert. Man darf nicht vergessen, dass bereits in den Vorjahren viele Bürgermeisterämter nicht nur San Salvador in Hand der FMLN waren. Es hat auf lokaler Ebene deutliche Veränderungen gegeben. Viele Bürgermeistereien hatten schon in den vergangenen Jahren Abkommen mit Hugo Chavez über günstige Erdölzufuhren. Die FMLN konnte sich weitgehend halten und ist weiterhin Identifikationspunkt für viele Menschen. Sie waren nie an der Macht, das ist in der Tat richtig, sie haben die Revolution nicht gewonnen, aber sie sind aus dem Friedensabkommen und den folgenden Prozessen nicht geschwächt herausgekommen. Es bleibt abzuwarten, wie sich jetzt die Präsidentschaftswahlen im März ergeben werden. Es spricht vieles dafür, dass der Kandidat, der unabhängige Kandidat der FMLN, die Präsidentschaftswahlen gewinnen wird. Das ist zum Teil zu begründen durch das moderatere Auftreten der FMLN selber, die eben einen Unabhängigen als Präsidentschaftskandidaten gekürt haben, ist aber auch in hohem Maße zu sehen an der Frustration der Menschen an 20 Jahre rechter Arena-Regierung, die sozusagen als diejenigen die wirklich die Wirtschaft, das Bankenwesen, das Finanzwesen in der Hand haben und es nicht geschafft haben, für die Mehrheit der Menschen wirklich substanzielle Verbesserungen herbeizuführen, man damit davon ausgehen kann, dass sie eine Retourkutsche kriegen werden und abgewählt werden. Leider hat es wohl, ich habe jetzt die offiziellen Endergebnisse noch nicht nachschauen können, aber es sieht so aus, dass die FMLN zwar die größte Fraktion im Parlament sein wird, aber es möglicherweise nicht reicht, die Mehrheit zu haben, weil Arena zwar weniger Stimmen hat, aber eine andere rechte Partei noch genügend Stimmen hat, sodass in diesem Bündnis die FMLN überstimmt werden könnte. Das wäre natürlich eine schwierige Situation, wenn die FMLN die Präsidentschaftswahlen gewinnt, das Parlament aber mehrheitlich rechtsdominiert wird. Es bleibt abzuwarten, aber sicherlich anders als in Nicaragua doch noch ein Hoffnungsschimmer für viele Menschen und diejenigen, mit denen ich gesprochen habe, setzen doch große Erwartungen, dass es eine Möglichkeit gibt, dass in El Salvador andere Bedingungen vorherrschen könnten.
Würde man denn heute die Zentralamerika immer noch als den Hinterhof der USA bezeichnen können, wie das früher in der Vergangenheit gemacht worden ist? Oder man sehr gerne wird ja auch ins Feld geführt, Bananenrepublik, weil sie halt nun mal Bananen exportieren, aber das natürlich auch symbolhaft dafür steht, dass halt eine United Fruit Company oder wer auch immer sich entsprechende Regierungen kauft oder so etwas. Sieht man das noch so?
Naja, Hinterhof rein, sagen wir mal geografisch sicherlich, aber ein Hinterhof, der an Bedeutung verloren hat nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes, des Kalten Krieges. Ich denke, das hat vieles verändert aber wie ich anfangs sagte, natürlich wird immer dann, wenn es um Rohstoffe geht, wenn es um Produktion geht, die in den Ländern möglich sind, ist das Interesse weiterhin da. Die Formen haben sich verändert. Heute sind es vor allen Dingen die Unternehmen, zum Beispiel im Minenbergbau, die ganz massiv in die Region einsteigen. Gold, Nickel, andere Ressourcen sind vorhanden und werden von kanadischen und anderen transnationalen Unternehmen ausgebeutet, ohne Rücksicht auf Umweltschäden, ohne Rücksicht auf gesundheitliche Schäden für die Bevölkerung. Es gibt in einzelnen Gebieten, vor allem Guatemala und Süden Mexikos, ein enormes Interesse an der Biodiversität. Die Biopiraterie steht auch an der Tagesordnung. Große transnationale Pharmaunternehmen sind extrem interessiert, wie im Amazonas, an genetische Ressourcen dranzukommen, am besten noch gepaart mit dem traditionellen Wissen der indigenen Heiler, um sozusagen schon dadurch eine Vorselektion zu treffen. Also das sind Auseinandersetzungen, die sind präsent, aber sie werden stärker eben privatwirtschaftlich organisiert. Aber man darf nicht daran zweifeln, dass wenn die Interessen der USA tangiert sein werden, dass es auch da Rückendeckung von den Regierungen gibt. Es wird große Hoffnung in Obama gesetzt, aber auch da denke ich, der Beginn war interessant und es wird alles sehr aufmerksam verfolgt in Mittelamerika. Aber es bleibt zu sehen, welche Taten den Worten folgen werden.
Wie eine abschließende Frage noch zu einer für Sie als dort lebender Mensch. Was könnte eine Vision für Zentralamerika sein, wenn Sie sie formulieren dürften?
Naja, eine Vision für mich wäre, dass es jenseits von der Frage, wer ist gerade an der Macht, wer hat gerade die Wahlen gewonnen, dass es gelingt, ein breiteres Maß an Autonomie nicht nur zu organisieren, sondern auch zu sichern. Das heißt, sowohl durch politische Errungenschaften, aber vor allen Dingen auch durch die ökonomischen Grundlagen, denn alle politischen, gesellschaftlichen Veränderungen brauchen ein ökonomisches Plafond, damit die Menschen sozusagen auch Veränderungen erfolgreich erleben und weiterentwickeln können. Nur von politischen Worten und von politischen Veränderungen alleine werden sich die Situation für die Mehrheit der Bevölkerung nicht verändern.
Okay, bis hierher ganz herzlichen Dank.